Wir hatten schon einen Gastprediger und ich habe gedacht, den lassen wir jetzt einfach. Ich fand es sowieso schön, dann selber hier zu sein, wenn Volker Schmieding zum ersten Mal hier predigt. Vielleicht kommt er ja noch öfter. Volker, komm doch mal vor. Wir kennen uns schon ganz, ganz lange. Volker und Conny, seine Frau, haben auch mal eine Vineyard in Hamburg gegründet, die Hamburg-Harburg Vineyard. Und wir waren zusammen bei den ersten Vineyard-Gründungen oder Adoptionen, es war damals auch eine Adoption von Ansgar, in die Vineyard-Bewegung hinein und sind beide zur gleichen Zeit Vineyard geworden, nämlich 96. Dann ging die Geschichte bei euch leider nicht so glatt weiter, jedenfalls ihr seid dann weg von Hamburg.
99 sind wir von Hamburg weg, ja. Durch das Vineyard-Werden sind wir durch vielerlei Veränderungsprozesse gegangen und das hat uns so ein bisschen überfordert. Wir haben das besonders im finanziellen Bereich gesehen und die Gemeinde konnte mich nicht mehr finanzieren. Das war leider am Ende dann so, dass wir gehen mussten.
Ja, dann seid ihr zurück in eure Ursprungsheimat nach Bochum. Du bist ja Theologe, genau wie ich, das heißt,
nichts gelernt.
So nichts zu gebrauchen.
Musstest dann schauen, du hast eine große Familie, 5 Kinder, wie die durchkommen. Hast nochmal einen anderen Beruf gelernt. Bist dann zurück als Pastor, weil du irgendwie empfunden hast, doch, ich bin doch Pastor. So im vollen, also ich Berufung als Pastor, eben schon als junger Mann und weiß ich was. Und bist dann in eine Gemeinde gegangen, wo du ein sehr schweres Erbe bekommen hast, durch die Schwierigkeit, dass der Pastor da gerade in einer auf ungute Weise die Gemeinde verlassen hatte und dass da ein Schuldenberg über 300.000 Euro Schulden für nix Schmiedings übernommen haben als Leiter quasi. Dann ging es da auch, war es eine schwierige Geschichte. Und jetzt habt ihr diese Gemeinde gerade geschlossen, seid die Schulden los und beginnt jetzt neu mit Vineyard-Gründung in Köln. Darüber freuen wir uns sehr, weil als wir uns nach Jahren dann wieder getroffen haben, war es so wie früher. Irgendwie, als sei da gar nicht viel Zeit dazwischen gewesen, aber natürlich hat Gott, ist mit uns Prozesse gegangen und ist durch Höhen und Tiefen gegangen und ihr habt sehr viele Tiefen erlebt, sehr viele Höhen und du bist immer noch dabei und bist feurig für ihn. Und ich habe gesagt, du kannst das gerne auch in die Predigt einbauen, wenn du etwas erzählen möchtest aus deinem Leben und von dem, was du mit Jesus erlebt hast, weil das ist einfach auch krass und das, ja. Gut, von daher übergebe ich dir jetzt das Mikro und freue mich.
Danke für den lieben Empfang. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr ja schon mal aufschlagen, irgendwo ganz hinten, 2. Petrus 1. Brief, den man eigentlich immer schnell übersieht. Aber bevor wir da genau reinschauen, herzliche Grüße aus Köln von unseren Leuten, von der Vineyard. In der Tat, der Uwe Schäfer, das war Regionenleiter mal in BFP, einer meiner Leiter, der hat mal gesagt, wenn man einmal in einem gesalbten Dienst war, ist man versaut fürs Leben. So bin ich wieder in der Gemeindearbeit gelandet. Wir starten im Moment in Köln auch mit einer wirklich guten Truppe neue Gemeindearbeit und wir sind außerordentlich dankbar für eure Unterstützung. Denn Birgit und das Leitungsteam haben uns versprochen, solange unser Trägerverein noch nicht steht, dass wir bei euch so ein bisschen anrücken dürfen, andocken dürfen und ihr uns eure Flügel uns zur Verfügung stellt, dass wir ein bisschen kuscheln können. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute auch mal bei euch sein darf, ihr mich kennenlernt und ich euch ein Stückchen kennenlernt. Und dann geht's jetzt sofort rein in den 2. Petrusbrief, Kapitel 1, ein einziger Vers, nämlich der Vers 3. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, sagt Petrus, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Petrus hat hier für uns eine gute und eine schlechte Nachricht. Apropos gute und schlechte Nachricht, habe ich im Internet was Nettes gefunden. So schreiben an die Versicherung. Da hatte jemand auch eine gute und eine schlechte Nachricht an seine Versicherung. Und er schrieb, die schlechte Nachricht, ich habe gestern Abend auf der Heimfahrt einen Zaun in etwa 20 Meter Länge umgefahren. Die gute Nachricht, ich wollte Ihnen den Schaden vorsorglich melden. Bezahlen brauchen Sie nichts, denn ich bin unerkannt entkommen. Ist doch nett, ne? Die schlechte Nachricht, ich überfuhr einen Mann. Die gute, er gab seine Schuld zu, da ihm das schon einmal passiert war. Ich denke, auch in der Gemeinde sollten wir mal ein bisschen häufiger lachen. Also, Petrus hat hier eine gute und eine schlechte Nachricht für uns. Welche wollt ihr denn zuerst hören? Oh, jetzt müssen wir noch abstimmen. Wer ist für die gute? Wer ist für die schlechte? Wer ist die Mehrheit? Und euch muss ich euch jetzt enttäuschen. Denn ich fürchte, dass ihr die schlechte Nachricht nicht wirklich verdauen könnt, wenn ihr nicht zuvor die gute gehört habt. Was ist denn die gute Nachricht, die Petrus hier für uns hat? Die gute Nachricht lautet, wir sind Beschenkte. Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen. So heißt es in der Hoffnung für alle, um ein Leben zu führen, das ihm gefällt. In Christus. Wir sind beschenkt. Da kommt nicht eine Rechnung nach. Geschenkt heißt geschenkt. Es ist umsonst. Und schau mal, was Petrus hier sagt. Noch einmal. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Alles, was wir zum praktischen Leben brauchen und was wir zum geistlichen Leben brauchen, hat er uns geschenkt. Als Jesus am Kreuz starb, hat er den Preis für alles bezahlt. Seine Hingabe hat den Strom dieser Gnade, der Fülle Gottes für unser Leben freigemacht. Und die Hoffnung für alle hat das wunderschön auf den Punkt gebracht, indem sie das wie folgt noch einmal wiedergibt. Alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt, hat uns Christus geschenkt. Alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das ihn ehrt, das ihn verherrlicht, an dem er seine Freude hat. Alles, was wir brauchen, hat er uns geschenkt. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn unser Leben ihn erfreut, wenn es ihn ehrt, dann macht es uns auch Spaß, oder? So könnten wir auch sagen, alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das uns erfüllt, das uns reich macht, das uns zufrieden macht, hat er uns geschenkt. Ist das nicht eine gute Nachricht? Jetzt möchte ich euer Augenmerk noch einmal auf ein kleines Wörtchen lenken, das ganz am Anfang steht, das wir so leicht überlesen. Was steht am Anfang? Alles. Ich habe extra noch mal vorher nachgeschaut, was denn dieses Wörtchen bedeutet. Alles meint wirklich alles. Ohne Einschränkung, ohne Ausnahme, ohne Bedingung, ohne ein Außer oder ein Aber dahinter. Alles ist wirklich alles. Und nicht nur das, was ich gerade eben habe, sei es Viel oder wenig, das hat Gott mir geschenkt. Das ist ja klar, das ist alles, was mein Leben ausmacht, ist von ihm. Sondern es ist umfassend gemeint. Ich betone das deshalb, weil wir in unserer Alltagssprache den Begriff ganz anders gebrauchen. Zum Eingang des Gottesdienstes wurde gesagt, super, dass ihr alle da seid. Sind denn wirklich alle da? Nö, das wissen wir auch. Aber wir stören uns nicht daran. Wenn jemand sagt, alles oder alle, rechnen wir gar nicht mehr damit, dass er das wirklich so meint. Wir schränken das sofort ein. Ich erinnere mich, als unsere jüngste Tochter, die Rahel, wir haben 5 Kinder, mittlerweile sind die alle erwachsen und das 6. Enkelkind ist in Produktion. Und unsere Rahel verdiente ihr erstes Geld. Sie ging in eine Ausbildung und wir haben ihr gesagt, weißt du Mädel, es wäre gut, dass du nicht, wenn du nicht alles verprasst und dich an deinem Unterhalt beteiligst, was zurücklegst und so, aber das erste Geld, das du verdienst, da kannst du mit machen, was du willst. Und dann ist sie losgezogen. Stolz wie Oscar. Shoppen. Und dann kam sie und führte mir das alles vor, was sie da eingekauft hatte. Und da stand sie da stolz vor mir und als liebender Papa, man muss natürlich auch ein paar nette Worte sagen. Oh, Rahel, das ist top, das ist ja toll. Das steht dir so gut. Hey, ist richtig schick. Wusste gar nicht, wusste ich schon, aber dass ich so eine schöne Tochter habe. Und dann wollte ich schon etwas zu ihrer Hose sagen, aber meine Blicke fielen auf ihre Schuhe. Und ehe ich mich versah, war es auch schon raus. Aber die Schuhe, die sind ja doch gewöhnungsbedürftig. So, das war die Zeit, so 1,5 Meter lang, gefühlte 1,5 Meter, ganz spitz, hohe Absätze. Und aus Rahel platzt es heraus, Papa, du hast überhaupt keine Ahnung, das tragen doch heute alle so. Ich guck meine Füße an, nee, Rahel, nicht alle. Nicht alle. Das meinte sie auch gar nicht. Sie meinte ja nicht einmal alle Frauen oder alle Mädels in ihrem Alter, sondern die 2, 3, mit denen sie so näher Kontakt hat. Aber sie sagt alle. Und wir wissen von vornherein, das brauchen wir so nicht zu nehmen. Stell dir vor, du machst deinen Wochenendeinkauf, gehst im Supermarkt, fährst mit deinem Einkaufswagen da durch, kommst an die Kasse, die Kassiererin scannt alles ein und am Ende sagt sie, für sie ist heute alles umsonst. Ich glaube, da könnte man Studien treiben, wie die Leute sich da verhalten. Einige würden sicher erst mal gucken, gibt es irgendwo eine versteckte Kamera? Sind sie vielleicht ein Kandidat fürs Fernsehen? Andere fangen an, mit der Kassiererin zu verhandeln, aber das geht doch nicht. Und die gehen nicht raus, bevor sie bezahlt haben, denn das passt ja nicht. Wieder andere sind recht verunsichert. Hat die vielleicht einen schlechten Tag? Hat der Chef sie geärgert? Will sie ihm jetzt eins auswischen? Und sie fahren so ganz langsam mit ihrem Einkaufswagen zur Tür und kaum haben sie die Schwelle überwunden, fix zum Auto, alles einpacken, den Wagen bloß nicht wieder zurückbringen, bloß aus Sichtweite bleiben. Könnte ja sein, dass der Chef rauskommt und sagt, das war nur ein Versehen oder die ist sowieso jetzt gefeuert. Und der Euro, ach, macht keinen Sinn, lassen wir den Wagen gleich da stehen. Wieder jemand anders, der würde sich vielleicht überlegen, was hat die gerade gesagt? Für mich ist heute alles umsonst. Ach, da fahre ich doch nochmal mit meinem Wagen durch den Laden. Und die ganz Cleveren, die holen das Handy raus, rufen die ganzen Freunde und Verwandten an. Was brauchst du? Für mich ist heute alles umsonst. Sowas können wir uns nicht vorstellen. Ne? Wenn Wenn die Bibel sagt alles, dann meint sie alles. Unbegrenzt. Die ganze Fülle. Umsonst. Weißt du, das ist so, wie wenn du vor einem riesigen Ozean stehst, bis zum Horizont, Ozean. Ein Ozean voller Gnade. Wow, so viel. Und der Herr sagt zu dir, komm, das ist alles deins. Nimm und schöpf. Das ist alles deins. Und dann kommen wir mit unserem Eimerchen. Und was kriegen wir? Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß. So wie Jesus gesagt hat. Nur dumm, der andere hat kein Eimer dabei, nur eben seinen Zahnputzbecher. Was bekommt er? Genau dasselbe. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß. Aber so ein Schlaumeier kommt schon mit einem Fass angerollt. Was bekommt er? Dasselbe. Versteht ihr? Ob du mit einem Fingerhut kommst oder mit einem Tankwagen, du bekommst immer ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß. Die Größe deines Schöpfgefäßes bestimmt das Maß, das du bekommst aus dieser Fülle, die Gott für dich hat. Birgit hat ja darauf hingewiesen, ich bin auch Theologe. Und die Theologen sprechen, wenn sie von Glauben reden, von einem Medium Leptikon. Das ist ein, so habe ich es in der lutherischen Theologie gelernt, das ist ein Mittel, mit dem man etwas ergreift. Also es ist ein Schöpfgefäß. Mit dem Maß deines Schöpfgefäßes erfährst du die Fülle. Petrus sagt, Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das ihm gefällt und das uns erfüllt. Alles. Nun lang zu. Ich sehe, einige glauben mir das nicht so richtig. Das ist auch wirklich eine Nummer zu hoch, ne? Also es ist Petrus. Dann schauen wir doch mal, was Paulus sagt. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, so sagt er da, der uns gesegnet hat mit mancherlei Segen im Himmel durch Christus. Du musst deine Gemeinde erziehen, Birgit. Lasst euch doch nicht aufs Eis führen. Ich hätte jetzt Protest erwartet von euch. Das steht da nämlich gar nicht. Ja? Der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel. Durch Christus. Da haben wir es wieder. Wisst ihr, ich stelle mir das so vor, dass Gott mit seinem Besen da in die hintersten Ecken seines Himmels geht und alles, was er da noch irgendwo an Segenskalorien findet, fegt er zusammen und lässt es auf mich herunterprasseln. Und ich stehe da wie in dem Märchen vom Sterntaler und sage, oh, danke Gott, du bist so gut. Römer 8, Vers 31 und 32. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle, da haben wir es auch, für uns alle, ist jeder eingeschlossen, dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Hammer! 1. Korinther 3, Vers 21 bis 23. Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles, alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder Birgit oder Volker, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber Gottes. Das ist doch wohl eine super gute Nachricht, oder? Alles, was Gott zu eigen ist, hat er uns geschenkt. Dein Nachbar kann das immer noch nicht fassen. Er denkt so im Stillen, er ist vielleicht für dich, aber sag es ihm doch mal. Ich glaube, er muss das, ich kann jetzt nicht durch die Reihen gehen, das jedem so persönlich zu sagen, aber sag du es doch mal deinem Nachbarn. Gott hat dir alles geschenkt, was du brauchst, um ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Der muss das ganz persönlich hören. Sag es ihm doch mal. So, jetzt hast du es auch selber gehört. Jetzt nimm es doch mal an im Glauben und sag deinem Nachbarn doch mal, Gott hat mir alles geschenkt, was ich brauche, um mein Leben zu führen, das ihm gefällt. Was geht denn leichter über die Lippen? Meine Erfahrung ist, dem anderen zu sagen, du bist beschenkt, das ist leichter, als zu sagen, ich bin beschenkt. Geht's euch auch so? Seltsam, ne? Woran liegt das wohl? Ich habe für mich herausgefunden, die Schwierigkeit zu sagen, ich bin beschenkt, hat im Wesentlichen darin seinen Grund, dass mein Leben oft eine völlig andere Sprache spricht. Und ich kann mir gut vorstellen, als ich das so positiv dargestellt habe, dass wir so beschenkt sind von ihm, dass alles uns gehört, was Gott eigen ist, dass er uns berufen hat zu seiner Fülle, zu seinem Reichtum, dass der eine oder andere von euch so im Stillen gedacht hat, ach Volker, übertreib doch nicht so. Wenn du wüsstest, wie es mir geht, was in meiner Ehe gerade los ist, wie schwierig meine Kinder sind, wenn du wüsstest, wie es auf meinem Konto aussieht, wenn du wüsstest um den Stress in meiner Arbeit, wenn ich sie denn noch habe. Und wenn du wüsstest, welche Diagnose der Arzt mir letzte Woche gegeben hat, dann würdest du das nicht mehr so sagen. Du hast recht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben drin aussieht momentan. Aber ich weiß, wo ich durchgegangen bin. Ich weiß um mein Leben. Als Conny, meine Frau und ich vor wenigen Monaten realisierten, dass wir beide pünktlich zum 1.7. arbeitslos sein werden, war das für uns der Super-GAU. Meine Frau ist Opfer der Schlecker-Insolvenz geworden und ich Opfer der prekären Finanzlage unserer Gemeinde. Und wir fühlten uns existenziell bedroht. Vor wenigen Wochen haben wir die Gemeinde geschlossen. Habt ihr eine Ahnung, was das mit einem Leiter macht, wenn ihm über einige Jahre die Hälfte der Leute weglaufen und er am Ende der Totengräber der Gemeinde wird? Hast du eine Ahnung? Und wir sind so gesegnet. Gott hat uns Freunde zur Seite gestellt, mit denen wir neu starten können, neu anfangen können, die uns helfen, unter die Arme greifen, uns finanziell unterstützen, dass wir nicht abstürzen. Wir sind so gesegnet. Ja, Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen. Ja. Als wir vor 8 Jahren nach Köln kamen in die Gemeinde, war ich glücklich darüber, wieder in den Dienst gehen zu dürfen. In meinem Beruf wieder arbeiten zu können. Das lag mir so am Herzen. Und dann realisierte ich, wie schwierig das in der Gemeinde war. Und ich merkte, ich brauche jetzt alle Kräfte. Ich muss mich da viel mehr reinstürzen, als ich dachte. Und ich gehe aufs Klo pinkeln, es kommt Blut. Eine Woche später war ich in der Klinik, Krebs. Ich hatte in 2 Jahren 5 Krebsoperationen. Davon eine große, eine sogenannte radikale Zystektomie mit Anlage einer Neoblase. Was im Klartext bedeutet, man hat mich entkernt. Blase raus, Prostata raus, aus dem Stück Darm eine neue Blase gebastelt. Und ich habe mich vorher schlau gemacht übers Internet, was das bedeutet. Und ich kann euch sagen, ich hatte so einen Schiss. Ich musste mich für diese OP entscheiden. Und ich habe mit Gott gehadert, habe gesagt, Herr, du bist doch unser Arzt, warum kannst du mich nicht anders heilen? Meine Recherchen haben mir nämlich gezeigt, was die Konsequenzen dieser OP sein werden. Inkontinenz, Impotenz, mindestens sowieso erstmal ein 1/2 Jahr weg vom Fenster, hätte ich die ganze Gemeindearbeit vergessen können. Viele können danach ihren Beruf nicht mehr ausüben, wegen dieser Gesamtproblematik. Und ich konnte mich nicht zu der OP entscheiden, weil ich davor Angst hatte. Ich war in 3 Kliniken, habe mit Professoren gesprochen, was zu tun ist, und sie machten mich darauf aufmerksam. Sie sagten, Herr Schmieding, Sie haben ein Zeitfenster von 2 Monaten. Wenn Sie das überschreiten, wenn wir in dieser Zeit den großen Eingriff nicht machen, haben Sie noch eine Überlebenschance von allenthalben 2 Jahren. Und da stand ich da. Und gesagt, Gott, rede! Wo bist du? Und ich kriegte keine Antwort. Und dann hatten wir einen Gebetsabend, hatten wir wöchentlich in der Gemeinde, so 15 Leute so etwa waren da. Wir haben auch geworshippt, also Gott angebetet, und während dieser Anbetungszeit hatte ich plötzlich eine Vision. Ich sage Vision, weil das für mich völlig real war, was ich da erlebte. Ich fand mich plötzlich wieder in einem Kanu und das hat ganz furchtbar geschaukelt auf dem Wasser. Und ich musste das ausgleichen, um nicht mit dem Kanu umzukippen. Und dann fiel mein Blick in das Kanu und ich sah, es war leck, Wasser strömte ein. Und es füllte sich, ging unter und ich ging auch unter. Und plötzlich war eine Kraft da, die fasste mich hier hinten und zog mich hoch und stellte mich aufs Wasser. Und da war die Vision beendet. Ich war erschüttert. Nach der Anbetungszeit hatten wir uns angewöhnt, so zu fragen, hat jemand ein Wort, ein Bild von Gott? Ich habe nichts gesagt, weil es mich so ergriffen hatte und ich einfach wusste, es ist etwas sehr Persönliches, das geht die anderen nichts an. Und eine junge Frau sagte, ja, ich habe etwas, ich habe dich gesehen, Volker. Du standst in einem Kanu. Das schwankte ganz schlimm und du hattest Angst, da rauszufallen. Und das Kanu war leck und du gingst mit dem ganzen Kanu unter. Und ein Engel kam und fasste dich in den Nacken und zog dich hoch und stellte dich aufs Wasser. Boah! Boah! Deutlicher kann Gott nicht reden. Aber sagt mir bitte, was bedeutet das? Ich bin dann rumgereist, habe mit Freunden gesprochen. Ich war sogar in Toschtedt bei Ingolf Elzel, der war damals noch Präses des BFP. ein sehr erfahrener, ein sehr weiser Mann, auch in solchen Dingen. Und er sagte mir, Volker, du musst allen Ernstes damit rechnen, dass du stirbst. Denn das Kanu ist dein Lebensboot. Es geht unter. Und du wirst hinaufgezogen in die Welt Gottes. Hat es mir leichter gemacht? Ich habe meine Papiere geordnet. Ich habe Conny das nicht gesagt. Das hätte sie nur beunruhigt. Ich habe alles so vorbereitet, wenn irgendwas schief gelaufen wäre, dass sie nicht zu viel Ärger hatte. Aber ich wusste zwei Dinge. Erstens, ich muss jetzt die OP machen lassen. Zweitens, ich kann sterben. Und so bin ich in die Klinik gegangen. Und es kam genau so. Mein Leben hatte ein Leck. Nach der großen OP ergaben sich extreme Komplikationen. Ich habe immens viel Blut verloren über den Darm. Und die Ärzte waren ratlos, wo kommt das her? Und haben mich auf den Kopf gestellt. Mir ging es sowieso schon schlecht. Das war eine Tortur, kann ich euch sagen. Und ich werde nie den Moment vergessen, wo der Oberarzt an meinem Bett stand und sagte, Herr Schmieding, wir sind außerordentlich besorgt um Sie, bis ein Arzt so etwas sagt. An dem einen Morgen habe ich meine Hände angeguckt und ich wusste, ich komme nicht mehr nach Hause. Ich habe schon viele Sterbende begleitet. Und immer wenn ich solche Hände sah, wusste ich, die kommen nicht nach Hause. Keine Kontur mehr, keine Zeichnung mehr, wie Wachs. Ich habe schon Dinge gesehen, die waren so wunderschön. Ich war nicht dort, aber ich habe hinübergeschaut. Das war so wunderschön. Man bereitete mich schon auf den Not-OP vor, sollte am nächsten Morgen sein. Und all die Tests haben dann kurzfristig ergeben, können wir uns schenken. Ihr seht, ich stehe immer noch hier. Bis heute wissen die Ärzte nicht, was das Problem war und was es gelöst hat. Aber ich weiß es. Gott ist gut. Ich weiß es. Ein Engel ist gekommen und hat mich herausgezogen aus dem Rachen des Todes und mich auf das Wasser des Glaubens gestellt. Und mein Urologe, zu dem ich regelmäßig zur Nachsorge muss, sagt jedes Mal stereotyp zu mir, so einen Patienten wie Sie hatten wir noch nie. Sie sind ein Vorzeigepatient. Ich erzähle ihm immer von Jesus. Er sagt, er ist Wissenschaftler, aber steter Tropfen höhlt den Stein. Weshalb erzähle ich euch das alles? Einmal, um zu zeigen, dass ihr euch wirklich darauf verlassen könnt, was Petrus sagt. Aber auch zum anderen, weil ich euch noch etwas zeigen möchte, was ich in dieser Zeit gelernt habe. Vor der OP wusste ich nicht, wie es rauskommt. Ich hatte nur Angst. Ich war wie zugeschnürt. Glaubt mir, ich bin kein Glaubensheld gewesen. Ich war nicht der geistliche Überflieger. Mir ist das Wort im Halse stecken geblieben. Ich fand keine Worte zum Beten. Aber was ich gemacht habe, ich habe morgens meine Gitarre genommen, habe ich in meinem Büro hingesetzt und unsere Songs genommen, habe mir diese Worte zu eigen gemacht und habe ihn einfach angebetet. Ich habe ihn einfach angebetet. Ich habe so intime Songs gesungen. Hey, ich liebe dich, Herr, oder singe dir ein Liebeslied. Nicht, weil ich das emotional so empfunden hatte, sondern weil ich einfach merkte, das ist das Einzige, was mir Halt geben kann im Moment. Und eines Morgens veränderte sich die Atmosphäre in meinem Büro. Und ich wusste, er ist da. Ich habe ihn nicht gesehen, aber er war da. Mir schossen die Tränen in die Augen. Aber seine Gegenwart hat es gemacht. Und ich konnte nicht mehr singen, konnte nicht mehr spielen. Und er, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Er war da und nahm mich so, umfing mich und tröstete mich und zeigte mir, wie kostbar ihm das ist, wenn wir ihn in solchen Momenten anbeten. Weißt du, wenn es uns schlecht geht, dann laufen wir meistens davon, sonst sind wir von Gott enttäuscht und sagen, wie kannst du das alles zulassen oder bete du mal für mich und was weiß ich, aber wir selber gehen auf Distanz. Und er zeigte mir, wie kostbar ihm das ist, wenn wir ihn anbeten in solchen Situationen. Und er zeigte mir, dass selbst die Engel ihm diese Qualität an Anbetung nicht bringen können, denn sie kennen kein Leid, keine Krankheit, keinen Schmerz, keine Verzweiflung, keine Angst. Und ich habe später bei Rick Joyner gesehen, dass im Himmel Psst gemacht wird, die Engel müssen schweigen, wenn du ihn in solchen Situationen anbetest. Und da ist mir etwas klar geworden, dass wir diesen ganzen Reichtum, dieses, was in dem alles eingeschlossen ist, nur in ihm, in Jesus haben. Er ist nicht nur das Sesam, öffne dich für die Schatzkammer Gottes, er selbst ist die Schatzkammer Gottes. Das, was Gott uns zugesagt hat, haben wir nur in ihm und in der Hinwendung zu ihm. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Und von wem redet er? Natürlich von Jesus. Oder wie war das vorhin? Epheser 1. Gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Im Kolosserbrief heißt es einmal, dass in Jesus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, aber nicht nur der Weisheit und der Erkenntnis. Alle Schätze sind verborgen in ihm. Der ganze Reichtum, der uns zugesprochen ist, ist in Jesus, denn in Jesus, in ihm, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Das heißt, was wir lernen müssen, um in die Dimension dieser Verheißungen hineinzuwachsen, Jesus zu fokussieren und nicht unsere Probleme. Manchmal gehen wir dann wohl auch zu Jesus, aber wir schauen nur unsere Probleme dabei an und sagen, Herr, tu was, hilf mir, mach was. Und schauen nicht ihn. Sag doch deinem Gott nicht, was du für große Probleme hast, sondern sag deinen Problemen, was für einen großen Gott du hast. Vergiss einfach mal deine Probleme. Ich weiß, es ist leicht gesagt, ich hab's ja auch nicht. Es war alles nur wund, es war alles nur schwer. Aber es ist ein kleiner Schritt. Es ist eine Entscheidung, die du tust, auf Jesus zu schauen und zu sagen, mir ist es egal. Die Umstände meines Lebens sind nicht immer gut und im Moment geht's mir echt beschissen. Aber du bist gut. Du bist gut. Du bist gut. Und ich liebe dich trotzdem. Und plötzlich eröffnet sich etwas. Als Conny und ich, muss mal eben auf die Uhr schauen, vor vielen Jahren heirateten, das sind nun schon 39 Jahre her, da hat der Pastor uns seinen Trauspruch mit auf den Weg gegeben, der hat unser ganzes Leben geprägt. Auch wieder aus dem Munde des Petrus. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wisst ihr, wie oft wir uns das schon gefragt haben? Herr, wo sollen wir gehen? Herr, wie soll das jetzt weitergehen? Was machen wir denn nun? Dann siehst du keinen Weg. Oder du schaust und du bist absolut in der Sackgasse und weißt gar nicht mehr weiter. Herr, wohin sollen wir gehen? Und Petrus gibt sofort die Antwort. Du hast Worte ewigen Lebens. Das ist immer unser erster Weg zu ihm. Und das ist, was wir gelernt haben. Mit Jesus gibt es immer einen Weg. Und wenn du das Gefühl hast, du bist in der Sackgasse, mit Jesus öffnet sich ein neuer Weg. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich könnte euch noch stundenlang erzählen, wo ich weiß nicht, wahrscheinlich hatten wir es nötig, so viele Dinge zu erleben, um das zu begreifen. Unsere kleine Marianne, unsere Enkeltochter, ist jetzt 7 Jahre alt. Vor 3 Jahren, da war sie 4, stolperte sie durchs Leben. Im wahrsten Sinne des Wortes, sie fiel über ihre eigenen Füße. Sie war sehr auffällig. Und sie wurde durchgecheckt und die Ärzte haben festgestellt, dass in ihrem Gehirn ein Tumor von der Größe 7 Zentimeter ist. Und der muss entfernt werden. Und die Prognose der Ärzte war niederschmetternd. Wenn die Kleine die OP überhaupt überlebt, wird sie zu den schwerstbehinderten Kindern gehören. Wir können nicht sagen, worin die Behinderung besteht, ob es eine körperliche oder eine geistige ist, weil wir nicht sagen können, was vom Gehirn nachher betroffen sein wird. Aber das ist normal nach einem solchen Eingriff. Und dann wurde sie operiert und es war so. Über Monate kämpfte sie um ihr Leben. Eine Lungenentzündung nach der anderen. Nach 3 Monaten, glaube ich, war sie endlich wieder zu Hause. Wobei ihr wissen müsst, dass sie noch 3 Geschwister hat und der Vater hat die Familie verlassen. Das war Katastrophe. Und die Mama musste bei dem Kind sein in der ganzen Zeit. Sie kam nach Hause. Schluckreflex war nicht da. Sie konnte nicht alleine atmen, hatte so ein Tracheostoma hier, wurde mit einem mobilen Beatmungsgerät bearbeitet, musste rund um die Uhr beobachtet werden. Es hätte immer was passieren können. Es war also immer jemand Fremdes auch in der Wohnung, wurde durch die Magendecke ernährt. War Katastrophe. Echt eine Katastrophe. Und ich habe auch zu Gott gesagt, wie kann das sein? Was kann dieses kleine Mädchen dazu? Und viele meiner Fragen hat er bis heute nicht beantwortet. Wenn ich ehrlich sein soll, ich habe zu Hause so einen Waschzettel liegen mit vielen, vielen Fragen. Die werde ich ihm mal stellen, wenn wir uns im Himmel begegnen. Aber du stehst dann immer wieder an dem Punkt, bist du jetzt enttäuscht von Gott? Oder kannst du dich entscheiden, ihm trotzdem zu vertrauen, ihm trotzdem zu leben? Herr, wo sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Die Kleine wurde im letzten Jahr eingeschult in eine völlig normale Schule, wurde versetzt in die 2. Klasse, ist kerngesund. Der Professor, der sie operiert hat, sagt, das ist ein Wunder, so etwas hätten sie noch nie erlebt. Und bitte versteht ihr das nicht falsch. Wir sind nicht die Glaubenshelden. Wir haben nichts gemacht. Das geht nicht zurück auf irgendeine Art geistlicher Leistung, die wir erbracht hätten, sondern ist ganz schlicht und einfach, was Petrus hier sagt. Alles hat Gott uns geschenkt, was wir brauchen. Alles. Schaust du auf ihn, wenn du Mangel hast, wenn du Defizite siehst, wenn es dir schlecht geht. Wo gehst du hin? Das ist der Punkt, wo ich zugebe, es ist, die Herausforderung ist nicht leicht. Immer wieder zu sagen, ja, 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 ja. Und ich suche immer noch nach dem Knopf, wo man draufdrücken kann und die Wunder passieren. Was haben wir gebetet? Was haben wir gewartet? Wo sind wir da durchgegangen? Als einer unserer Söhne an falsche Freunde gerät und mit Drogen zu tun bekam, hatte er ein riesiges Problem und wir auch. Als er begann, bei seinen Geschwistern Werbung für Drogen zu machen, hatten wir keine andere Wahl mehr. Das Jugendamt sagte, setzen Sie ihn vor die Tür. Weißt du, was das mit einem Vater macht, den Sohn vor die Tür zu setzen? Es hat mir das Herz zerrissen. Und wir haben gemerkt, wir können nichts tun, als zu Jesus zu gehen und auf ihn zu schauen. Da ist tief Enttäuschung, ja, aber trotzdem sich aufzumachen, auf Jesus zu schauen. Heute ist unser Chris Worship-Leiter, studiert auf Lehramt und hat seine Probleme unter die Füße bekommen und unsere Beziehung ist geheilt. Ist es immer wieder das gleiche Muster? Und ich kann euch und möchte euch heute ermutigen. Nehmt es doch ernst, wenn Petrus sagt, alles. Gott hat euch alles geschenkt. Und wenn ihr es nicht gleich seht, geht zu ihm. Drängt nicht. Vertraut ihm einfach. Gott ist gut. Gott ist wirklich gut. Darf ich euch bitten, einfach mal aufzustehen, dass wir zusammen noch beten? Vater, ich will dir so sehr danken für die Güte, die von dir ausgeht. Ich will dir so sehr dafür danken, dass du entschlossen bist, deine Kinder zu segnen in einem Maß, wie sie es nicht einmal erwarten. Papa, ich danke dir, dass wir alle berufen sind, solche Erfahrungen mit dir zu machen, dass du da bist. Und uns beschenkst, wo wir nichts sehen. Dass es mit dir immer einen Weg gibt. Und ein gutes Ende. Und ich danke dir, dass du uns nicht zurückweist, wenn wir zu dir kommen mit unserer Enttäuschung. Auch mit den Vorwürfen, die sich in unsere Herzen eingegraben haben, dass du uns nicht siehst, dich nicht kümmerst und doch nicht zu deinem Wort stehst. Wir halten dir das hin. Und wenn du das für dich so empfindest, dass du enttäuscht bist von ihm, dass da einfach du das noch nicht erlebt hast, dann heb doch einfach mal so die Hand. Wir gucken uns nicht um, aber wenn nur vor Gott, sag ihm einfach, Herr, hier bin ich, bring dir meine Enttäuschung. Ich bring dir meinen Ärger an dir, auch meine Wut. Und ich danke dir, dass du mich jetzt davon befreist, im Namen Jesu. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und Glauben wächst und Hoffnung wächst, denn das ist unsere Berufung, Hoffnungsträger zu sein. Und öffne du den Zugang für diese Menschen, die sich gerade auch gemeldet haben, zu deinen Verheißungen. Wir wollen über allem dich ehren und dich preisen und dir danken. Amen.